ARD Sounds.
Wir sind wieder in den Startlöchern und zwar für einen Blick in den Sternenhimmel. Das heißt für uns im IQ-Team Zeit für eine Runde durchatmen, Zeit für den Blick nach oben. Hallo, ich bin Stefan Geier. Ich freue mich sehr, dass ihr mitkommt zum Sternenhimmel im Juni. Wobei man sagen muss, falls da überhaupt ein Sternenhimmel so richtig zu sehen ist, warum, dazu gleich mehr. Aber selbst wenn nicht, wir haben uns ja fest vorgenommen, dass ihr mit unserer heutigen Folge wenigstens in Gedanken die Erde weit hinter euch lassen könnt. Und das geht am besten mit der besten Sternenhimmelerzählerin, die ich zumindest kenne, Franzi Kohlitzer aus dem IQ-Team ist da. Hallo Franzi.
Hallo Stefan. Ich könnte jetzt sagen, dass ich wahrscheinlich die einzige Sternenhimmelerzählerin bin, die du kennst, aber
auf jeden
danke.
Fall. Falls es da oben was zu sehen gibt im Juni, habe ich gesagt, gibt natürlich immer irgendwas zu entdecken. Aber gerade jetzt im Juni sind ja die Tage lang, die Nächte sind kurz, vor allem die dunklen. Am 21. Juni ist der längste Tag des Jahres. Und ich frage mich schon, gibt es überhaupt viel zu sehen, wenn die Dunkelheit so, ja, so ein rares Gut ist?
Sich vornehm zurückhält. Ja, also es stimmt natürlich, dass zum astronomischen Sommeranfang am 21. Juni die Sonne auf der Nordhalbkugel ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht, also auf ihrer scheinbaren Bahn. Und das heißt, dass sie umso weniger tief unter den Horizont sinkt, je weiter nördlich man sich befindet. Zum Beispiel für Süddeutschland bedeutet das, dass es die Sonne noch so knapp 2 Handbreit unter den Horizont schafft. Mhm. Und es gibt noch ein paar Stunden mit tiefschwarzer Nacht, also ja, mit dieser Art von Dunkelheit, die wunderbar ist. Aber je weiter nördlich man geht, desto mehr nimmt diese Dunkelheit ab. Und in Skandinavien zum Beispiel, da geht die Abenddämmerung direkt in die Morgendämmerung über. Also die Nacht ist ausgefallen. Und am Nordpol selbst ist übrigens gerade ein einziger langer Tag. Der hat im März begonnen und endet erst im September mit einem Sonnenuntergang.
Da ist dann wirklich nichts mit Sternenhimmel, muss man sagen. Aber vielleicht sind ja welche von unseren skandinavischen Freunden auch bei uns unterwegs. Und was ist dann dein Beobachtungstipp für alle, die sich jetzt eben nicht gerade am Nordpol befinden und sagen, die wenigen Stunden der Dunkelheit, die will ich nutzen?
Dann ist natürlich der heiße Beobachtungstipp im Sommer die Milchstraße.
Also nichts
weniger als das. Das ist unsere Heimatgalaxie, weil die Sommermilchstraße, sage ich mal, die ist sehr viel schöner als die Wintermilchstraße, weil der breiteste Teil dieses Bands jetzt eben im Sommer zu sehen ist, wenn er so nachts steil im Süden in den Himmel ragt.
Aber das ist ja fast ein bisschen tragisch, weil ausgerechnet im Juni, da haben wir ja prinzipiell einen besonders guten Ausblick auf die Milchstraße. Aber da reicht es ja nicht, wenn ich nur auf eine dunkle Nacht warte.
Nee, tatsächlich, weil um die Milchstraße wirklich sehen zu können, muss es wirklich, wirklich dunkel sein. Also wenn auch du dir jetzt vornimmst, okay, ich möchte die Milchstraße sehen, dann solltest du einen Ort aufsuchen, weit weg von Städten, künstlichen Lichtquellen. Du brauchst eine leere Landschaft ohne Berge im Weg und mondlos ist am besten auch noch.
Es sind schon viele Kriterien, die ich da abhaken muss. Trotzdem, was sehen wir sonst noch im Juni, wenn wir einfach mal so hoch blicken an den Himmel? Welche Highlights gibt's?
Im Juni ist es natürlich so, dass die hellsten Sterne, die tauchen schon in der Dämmerung auf, bald nach Sonnenuntergang. Und dann wirst du ziemlich genau im Süden einen hellen Stern sehen. Der ist auffällig aufgrund seiner Helligkeit. Das ist ein Stern namens Arctur im Bärenhüter, so heißt das Sternbild.
Der Arctur, der hellste Stern überhaupt am Sternenhimmel im Juni?
Nein, nicht ganz. Der hellste Stern, den du sehen kannst, auch eben an diesem Sternenhimmel im Juni, der heißt Vega. Und die Vega befindet sich im Sternbild Leier. Die siehst du ein ganzes Stück links von Arctur, das heißt in östlicher Richtung. Aber Stefan, ich würde tatsächlich deinen Blick gerne in die andere Richtung lenken von Arctur, rechts von Arctur gen Westen.
Was sehe ich da?
Ja, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich auch nicht viel. Da befindet sich ein Sternbild rechts von Arctur, dessen Name, also finde ich, spektakulärer klingt, als es dann auch wirklich anzusehen ist. Das Sternbild heißt Haar der Berenike oder auf Latein Coma Berenices.
Haar der Berenike habe ich noch nie gehört.
Ja, genau. Berenike ist tatsächlich eine historische Person. Ja, also es gibt keine prominenten Sterne in diesem Sternbild und das hat auch keine prägnante Form, die man sich jetzt merken könnte, so wie der große Wagen oder irgendwie sowas. Also es gibt da nicht viel zu sehen tatsächlich und deshalb passt das ganz ausgezeichnet, gerade für diesen dämmerigen Junihimmel, wo auf den ersten Blick vielleicht sowieso per se nicht viel zu sehen ist. dir davon zu erzählen, dass in diesem Sternbild ein Astronom in den 1930er Jahren Hinweise auf etwas gefunden hat, das tatsächlich überhaupt gar nicht zu sehen ist.
Okay, es wird immer weniger.
Komplett unsichtbar, ja, immer weniger. Dieser Astronom, Fritz Zwicky hieß der, der hat erstmals den Begriff für dieses unsichtbare Etwas verwendet, den wir heute noch dafür verwenden, fast 100 Jahre später. Nämlich, Fritz Zwicky hat erstmals von der dunklen Materie geschrieben.
Die dunkle Materie, das große Mysterium der Astronomie.
Das große Mysterium der Astronomie, die dunkle Materie. Und von dieser Beobachtung, man kann nicht wirklich von der Entdeckung sprechen, würde ich dir gerne heute in unserer Himmelskunde erzählen. Und für diese neue Rubrik, in Anführungszeichen, ist mir noch kein besserer Name als Himmelskunde eingefallen. Stefan, dir vielleicht?
Ich bin ehrlich gesagt auch noch am Überlegen. In der letzten Folge hatten wir ja begonnen, euch in der zweiten Hälfte des Sternenhimmels so ein bisschen dieses Know-Why vom Sternenhimmel zu erzählen. Also von dem Warum, was steckt dahinter? Und Franzi, du hattest unsere vielen inzwischen Fans des Sternenhimmels aufgerufen, Ideen zu schicken. Da sind tatsächlich auch schon die ersten gekommen. Carsten zum Beispiel schlägt vor Horizonterweiterung.
Das finde ich schön.
Dann bleiben wir doch für heute zumindest
bleiben
mal bei
bis
der
heute dabei.
Horizonterweiterung. Schickt aber gern noch mehr. Ja? Spätestens im Sommer wollen wir diesen Teil des Sternenhimmels dann auch mal wieder mal fest benennen. Also zurück, Franzi. Dunkle Materie, Sternbild, Haar der Berenike, da waren wir. Was steckt hinter diesen kryptisch klingenden Dingen?
Also, was du sehen kannst im Sternbild Haar der Berenike, ist unter anderem ein Galaxienhaufen. Und dieser Galaxienhaufen, der heißt Koma-Galaxienhaufen, weil der Name leitet sich ab von Coma Berenices, der lateinischen Bezeichnung für das Sternbild. Also,
das ist aber noch so ein Wort, also Galaxienhaufen. Ich muss jetzt mal ganz kurz für mich hinreisen. Also wir sind ja auf der Erde, ein Planet, der kreist um die Sonne. Das ist unser Stern, wie alle anderen Planeten, die wir bei uns so kennen. Dann gibt es ja noch viele andere Sterne und viele Milliarden Sterne zusammen bilden unsere Galaxie, die Milchstraße, da waren wir gerade vorhin. Und dieser ganze Koloss, das ist jetzt nur eine Galaxie, da gibt es wieder ganz viele unzählige. Und du sprichst jetzt von einem Haufen von Galaxien.
Mhm, richtig, das ist ein Haufen von Galaxien. Musst du dir so vorstellen, du hast ja sehr schön gesagt, ne, unsere Milchstraße mit ihren Milliarden von Sternen, auch unsere Milchstraße befindet sich in einem Galaxienhaufen. Aber nicht in dem Koma-Galaxienhaufen, sondern unsere Milchstraße befindet sich in einem kleineren Galaxienhaufen mit weniger Galaxien, der lokalen Gruppe nennt man das.
Und wie stellen wir uns den vor?
Tatsächlich dann besser so wie den Koma-Galaxienhaufen, die schauen alle ungefähr gleich aus. Wenn du das auf einem Bild siehst, auf einer Aufnahme mit dem Teleskop, dann siehst du, also ja, schwarzer Hintergrund und dann siehst du einen, ja, eigentlich scheinbar, vielleicht auf den ersten flüchtigen Blick, sternenübersäten Himmel mit ganz vielen hellen Lichtern, aber wenn du dann genauer hinsiehst, dann wirst du sehen, dass diese hellen Lichter eben keine kleinen hellen Punkte sind wie Sterne, sondern dass sie unterschiedliche Formen haben, unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Farben von so ein bisschen rötlich bis gelblich-gold. Und sie sind vor allen Dingen nebliger. Also es schaut aus wie so lauter kleine Nebeltupfer eigentlich, die alle recht dicht beieinander sind.
Klingt ja fast künstlerisch.
Das klingt total künstlerisch. Das ist sehr schön. Und wenn du genauer hinsiehst oder einfach reinzoomst auf der Aufnahme, dann siehst du, dass diese nebligen Gebilde teilweise so eine Art Spiralstruktur aufweisen. Also manche von ihnen ebenso auch wie unsere Milchstraße zum Beispiel. Also es sind nicht nur so Blobs, sondern sie haben unterschiedliche Formen. Es ist sehr hübsch anzusehen.
Also Galaxienhaufen, viele Galaxien schmiegen sich relativ dicht beieinander, aneinander, sage ich mal.
Ja, nee, es ist eine Ansammlung. Also schmiegen würde, die berühren sich nicht.
Okay, aber also sie sind eine Ansammlung von Galaxien. Und wie kommen wir jetzt zur dunklen Materie?
Das wird sich der Astronom namens Fritz Zwicky auch gefragt haben, als er die einzelnen Galaxien in diesem Galaxienhaufen in den 1930er Jahren beobachtet hat. Die Beobachtungen von Fritz Zwicky haben darauf nicht auf das Aussehen der Galaxien abgezielt, also nicht die reine Beobachtung von wegen da ist die Galaxie, sondern Fritz Zwicky wollte wissen, wie schnell diese Galaxien unterwegs sind. Also er wollte die Geschwindigkeiten dieser Galaxien vermessen im Koma-Galaxienhaufen und in welche Richtungen sie unterwegs sind.
Weil Galaxien, die bewegen sich ja durch den Weltraum, so wie sich auch, keine Ahnung, unsere Nachbargalaxie, Andromeda-Galaxie, auf unsere Milchstraße zubewegt.
Richtig, genau. Also die sind nicht starr. Das sieht man natürlich nicht auf so einer einzelnen Aufnahme, auf einem Bild. Das sieht man nicht, aber eben du kannst diese Geschwindigkeit messen und daraus eben erkennen, wie schnell sie sich bewegen.
Und das hat er gemacht, der Fritz Zicki.
Das hat er gemacht und das Ergebnis war komisch, denn im Durchschnitt waren diese Galaxien im Koma-Galaxienhaufen alle viel zu schnell unterwegs.
Zu schnell für was?
Zu schnell, um eigentlich noch als Galaxienhaufen zu bestehen. Du kannst es dir so vorstellen, dass dieser Galaxienhaufen, diese Ansammlung, die wird letztendlich von der Schwerkraft der Galaxien untereinander zusammengehalten, weil die Schwerkraft anziehend wirkt. Und die Schwerkraft hängt ja von der Masse der Materie in den Galaxien ab. Also, ne? Und je größer die Masse, desto größer die Schwerkraft. Das klingt alles ein bisschen abstrakt. Ich finde das einfacher, wenn man sich vorstellt, wenn du jetzt die Erde hast, die übt ja eine Schwerkraft auf uns alle aus. Und wenn ich die Erde mit einer Rakete verlassen möchte, dann muss ich die Rakete auf eine gewisse Geschwindigkeit bringen. Mhm. Die Rakete muss also schnell genug sein. Ist die Rakete zu langsam, schafft sie es nicht und fällt letztendlich wieder runter auf die Erde. Und übertragen könnte man sozusagen sagen, okay, wenn die Galaxien in diesem Galaxienhaufen die passende zu langsame, in Anführungszeichen, Geschwindigkeit haben, dann bleiben sie als Galaxienhaufen zusammen und fliegen nicht einfach so davon in alle Richtungen.
Okay, das heißt, der Fritz Zwicky hätte dann eigentlich erwartet, dass die, ja, ich sag mal, langsam genug sind, damit sie eben zusammenbleiben.
Richtig. Stattdessen waren die Galaxien aber viel zu schnell. Und das heißt eigentlich, dass der Galaxienhaufen sich schon längst aufgelöst haben sollte.
Und dann wird es eigentlich meistens erst interessant, wenn man irgendwas nicht versteht.
Richtig, weil wie passt das zusammen? Also ich habe diese Galaxien, die sind viel zu schnell und die sind so schnell, dass der Galaxienhaufen selbst eigentlich schon längst nicht mehr da sein sollte. Und das kann nur Sinn ergeben, wenn es in diesem Galaxienhaufen eine Menge weiterer Materie gibt. Also Materie mit Masse. Und diese Masse eine zusätzliche Schwerkraft auf die Galaxien ausübt, dann sind sie eben nicht mehr zu schnell, um auseinander zu fliegen, sondern dann passt das eben. Also es ist wie so eine Art unsichtbarer Klebstoff, wenn du so willst. Und das war eben Fritz Zwickys Beobachtungen, dass wenn seine beobachteten Geschwindigkeiten der Galaxien richtig sein sollten, dann hat er eben geschrieben, Zitat, dann würde sich das überraschende Resultat ergeben, dass dunkle Materie in sehr viel größerer Dichte vorhanden sein sollte als leuchtende Materie.
Also dass es sehr viel mehr dunkle Materie gibt, also ja, Materie, die wir eben nicht sehen können als leuchtende Materie. Alles, was wir hier so haben, Mikrofon, Kopfhörer und so weiter, Papier.
Und die Galaxien und die Sterne und Planeten, aus denen sie bestehen, genau. Heutzutage besteht Schätzungen zufolge rund 80% aller Materie im Universum aus dunkler Materie. Was heißt, unsere leuchtende Materie, aus der eben ja, Galaxien, Sterne, Planeten und wir zwei, die Kopfhörer und alles andere bestehen.
Alles andere.
Das ist in der Minderheit. Damit hatte aber eben Fritz Zwicky erstmals den Begriff der dunklen Materie verwendet. Das war im Jahr 1933. Man kann da nicht wirklich von Entdeckung sprechen, sondern eigentlich nur von einem Hinweis, weil die Frage ist auch bis heute, wie ich etwas entdecken kann, das ich nicht sehen oder anderweitig beobachten kann. Das ist ein bisschen schwierig. Also dieses Rätsel besteht auch fast 100 Jahre nach diesen Beobachtungen von Fritz Zwicky, weil Forschende bis heute nicht wissen, was wirklich hinter der dunklen Materie steckt und um was es sich dabei handelt. Aber ja, erste Hinweise darauf haben sich eben im Koma-Galaxienhaufen im Hader Berenike gefunden.
Also auf jeden Fall, dass es sowas wie dunkle Materie überhaupt geben muss. Und das sieht man ja bis heute. Und dieser Koma-Galaxienhaufen, der ist fürs bloße Auge unsichtbar im, nochmal, ich sag's nochmal für mich, Sternbild Haar der Berenike. Und damit kommen wir jetzt zurück, weil wir sind ja hier beim Sternenhimmel im Juni. Dieses ebenfalls unscheinbare Sternbild, das können wir zurzeit im Juni selbst am Himmel sehen. Das war eine spannende Reise, Franzi, auf die du uns mitgenommen hast. Vielen lieben Dank dafür.
Bitte, sehr gerne.
Mehr vom Sternenhimmel findet ihr auch immer bei tagesschau.de. Ich bin Stefan Geier und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und wir sagen bis dahin. Servus.
Tschüss.